Domradio weltweit.
Sie haben bestimmt heute Morgen eine schöne, leckere Tasse Kaffee getrunken. Es ist ja der Deutschen liebstes Getränk. Nach dem Bier muss man vielleicht einschränkend sagen. Kaffee ist aber auch das beste Beispiel für fairen Handel. Fairer Handel ist mittlerweile auch jedem ein Begriff. Aber wie funktioniert das eigentlich? Was bringt fairer Handel? Das ist das Thema der fairen Woche, die am Freitag in Berlin beginnt. Und es ist auch unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Wir wollen das zeigen am Beispiel einer Kaffeekooperative in Honduras. Ich bin Ina Rotscheid, herzlich willkommen. Es geht heute um fairen Handel. Fair gehandelter Kaffee, fair gehandelter Tee, faire Bananen oder fairer Orangensaft. Produkte aus gerechtem Handel, die gibt es längst nicht mehr nur im Dritte-Welt-Laden. Heute haben sie eigentlich ihren festen Platz in allen Supermarktregalen. Aber wie kommen die eigentlich bei den Leuten an? Wir haben mal auf der Straße nachgefragt.
Fair gehandelte Produkte, die mit einem Emblem auf dem Produkt gekennzeichnet sind, schmecken gut.
Ja, ich kaufe einmal im Monat in der Pfarrgemeinde Kaffee von fairem Handel. Wir haben da ein Projekt in der Elfenbeinküste und da geht das durch eine Privatfamilie immer dahin.
Ich halte da sehr viel von. Ich hatte zum Beispiel einen Instant-Kaffee für 3 Euro irgendwas und der war unglaublich lecker. Die unterstützen ja die Leute in den Herstellungsländern, aber sie sind ein bisschen teurer, die Produkte. Das finde ich nicht so gut.
Wenn ich ehrlich sein soll, meine Frau möchte lieber Chibo-Kaffee.
Haha, ja, die Frau, die möchte lieber Chibo-Kaffee trinken. Obwohl das ja in dem Fall noch nicht mal ein Widerspruch sein muss. Denn auch bei Chibo können Sie mittlerweile fair produzierten und gehandelten Kaffee bekommen. Da gibt es auch tatsächlich einige Sorten, auf denen Packungen ist dieses grün-schwarz-blaue Transfersiegel zu sehen. Ja, und was es mit diesem Siegel auf sich hat, welche Standards zum Beispiel erfüllt sein müssen, damit es verliehen wird, das ist unser Thema gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Sie hören die Sendung Domradio weltweit. Ja, ein Kreis in grün, schwarz und blau. Das Fairtrade-Siegel, das ist heute vielen Verbrauchern ein Begriff und viele von ihnen sind auch tatsächlich bereit, ein paar Cent oder sogar ein paar Euro mehr dafür zu bezahlen, denn dann bekommen auch die Produzenten des jeweiligen Kakaos, des Kaffees oder der Schokolade in den meist bitterarmen Herkunftsländern ein besseres Einkommen. Und damit die Kunden hier bei uns sich auch sicher sein können, wo fair drauf ist, steht auch wirklich fair, ist auch wirklich fair drin, verleihen Siegelorganisationen das Fairtrade-Label. In Deutschland tut es vor allen Dingen die Organisation Transfair e.V. Und hier bei mir im Studio ist Claudia Brück von Transfair. Herzlich willkommen. Frau Brück, es gab einst 10 Organisationen, die 1992 noch unter anderem Namen Transfair gegründet haben. Da war zum Beispiel auch das katholische Hilfswerk Misere dabei. Was macht genau Transfair heute?
Transfair macht seit über 20 Jahren fast dieselbe Arbeit. Und zwar klären wir über Welthandelsstrukturen auf, über ungerechte Weltwirtschaftssysteme und dass wir mit dem fairen Handel eine Alternative bieten wollen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir Spielregeln weltweit aufgestellt haben, was für uns fairer Handel bedeutet. Und wir suchen in Deutschland Firmen, die bereit sind, faire Produkte zu diesen Spielregeln herzustellen, weiterzuverarbeiten. Und wir suchen Partner im Handel, die diese Produkte dann auch in die Regale stellen, sodass die Verbraucher es kaufen können.
Wie leicht oder schwer ist das, Partner zu finden, zu gewinnen, zu überzeugen, wenn auf der anderen Seite alles immer billiger wird, gerade im Lebensmittelbereich?
Es ist sehr unterschiedlich. Es kommt auf die Bereitschaft des jeweiligen anderen an. Es kommt auf das Produkt drauf an, wie schwierig es ist, wie man diese Kleinbauern gemeinsam in eine Struktur bekommt, dass sie genügend Kaffee zusammenstellen können, dass es exportfähig ist, dass es eine Qualität entspricht, die hier auch verlangt wird. Es ist eine große Brückenfunktion, die wir da haben. Und während vor gut 20 Jahren unser damaliger Geschäftsführer ausgelacht worden ist mit der Idee, etwas mehr Geld auszugeben für faire Produkte, ist es heute schon so, dass wir doch empfangen werden und auch mit immer mehr Partnern Verträge abschließen können.
Sie stehen ja mit Ihrem Siegel dafür, dass das jeweilige Produkt tatsächlich unter gerechten Bedingungen angepflanzt und geerntet oder hergestellt wurde. Was sind denn so die wichtigsten Standards, die ein Hersteller erfüllen muss? Können Sie da mal Beispiele nennen?
Das erste ist, dass man mit Produzentenorganisationen im Süden zusammenarbeitet, die unter Fairtrade-Bedingungen anbieten oder anbauen. Das zweite ist, dass ein Hersteller hier bereit ist, die Mindestpreise und Prämien zu bezahlen. Das dritte ist, dass er auf jeden Fall bereit sein muss, längerfristig mit diesen Partnern einen Handel betreiben zu wollen. Und dann für die Verbraucher sehr wichtig, der Hersteller muss bereit sein, seine Türen und seine Bücher zu öffnen, damit wir mit unseren Auditoren vorbeikommen können und schauen können, dass hier auch genauso viel Kaffee, Fairtrade-Kaffee angeboten wird, wie im Ursprung aufgekauft worden ist und dass die Preise und Prämien weitergereicht wurden.
Das heißt, wie genau kontrollieren Sie das, ob vor Ort tatsächlich alles so umgesetzt wird, wie Sie das fordern?
Wir haben mit FlowCert eine Zertifizierungsorganisation ins Leben gerufen, die in unserem Auftrag sowohl in Deutschland als auch in allen Ketten bis hin zum Kleinbauernorganisation durchschaut, ob die Spielregeln eingehalten werden. Also sowohl für die Kooperativen, sind sie demokratisch organisiert, wie entscheiden sie über die Verwendung des Geldes, wie offen sind sie, wie werden die Spielregeln zu Kinderarbeit, zu Umgang mit Pestiziden etc. alles eingehalten. Das kontrollieren die mit lokalen Auditoren vor Ort. Und dann werden natürlich die Exporteure, die Importeure und auch die Röster hier von Auditoren regelmäßig besucht und Buchprüfungen gemacht. Und so können wir sicherstellen, dass sowohl im Ursprung als auch hier die Regeln eingehalten werden.
Das heißt, es gehen tatsächlich Menschen konkret zu jeder einzelnen Kooperative und gucken sich jedes einzelne Projekt an vor Ort und eben auch hier in der Weiterverarbeitung.
Ja, dafür ist FlowCert zuständig, dass sie sowohl die Partner im Süden in sehr regelmäßigen Abständen besuchen, als auch hier im Norden immer wieder vor Ort sein.
Sie haben ja eingangs gesagt, dass der Grund, warum sich Transfer irgendwann generiert hat, der war oder das erklärte Ziel war, Ungerechtigkeit im weltweiten Handel abzubauen. Wie lassen sich denn da eigentlich Erfolge messen?
Oh, das ist ein sehr, sehr großes Rad. Also wir sind ja in 2015, das heißt, es gibt so 15 Jahre Erfahrung mit den Millenniumsziele Abbau der Armut. Das hat uns geeint. Insgesamt ist es schwer, ein Fazit zu ziehen. Das, was wir sagen können, ist, es gibt immer mehr Bauern und Arbeiter, die mit Fairtrade arbeiten können und von Fairtrade profitieren. Aber dass wir die Regeln im weltweiten Handeln verändert hätten, da würde ich eher skeptisch sein und ein ganz großes Fragezeichen dahinter stellen.
Sie arbeiten ja schon länger für Transfer. Würden Sie sagen, ist es in den vergangenen zwei Jahrzehnten eben angesichts der fortschreitenden Globalisierung schwerer oder leichter geworden, Ihre Ziele durchzusetzen und sich Gehör zu verschaffen?
Als ich 99 angefangen habe, waren die Nachhaltigkeitsziele von Rio ein Fragezeichen für alle. Niemand hat das verstanden. Es war eins meiner ersten Aufgaben, mich damit zu beschäftigen. Heutzutage ist Nachhaltigkeit schon ein fester Bestandteil, insbesondere bei Unternehmen, die sich immer mehr fragen müssen, wo kommen die Produkte her und unter welchen Bedingungen sind sie hergestellt, angebaut worden. Das hat sich verändert, dass viele Unternehmen bereit sind, über den Tellerrand hinauszuschauen und Schritte mit uns gemeinsam gehen, während wir früher bei bewählten Chibo vor der Tür demonstriert haben, sitzen sie jetzt mit im Boot. Aber wir wollen natürlich immer mehr als das, was wir bisher erreicht haben.
Haben die Unternehmen das gemacht, weil die Konsumenten das auch einfordern, weil eben bei den Konsumenten das Bewusstsein gewachsen ist? Oder woran liegt das, dass Transferprodukte oder fair gehandelte Produkte, also wirklich auch im Handel, was so das Handelsvolumen angeht, steil nach oben gehen? Zumindest an den Anteil, was die Anteile betrifft.
Ich denke, es liegt an beidem. Es muss der Wille da sein von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Es muss aber auch die Produkte im Regal stehen, damit Verbraucherinnen und Verbraucher sie überhaupt kaufen können. Diese Verfügbarkeit ist größer geworden und deswegen ist der Griff zu einem fairen Päckchen Kaffee auch wesentlich leichter. Aber auch wenn wir viel über fairen Handel sprechen, sind wir doch mit 3% Marktanteil doch recht übersichtlich. Und ich denke, wir haben noch viel Potenzial nach oben, dass wir noch viel, viel mehr Kaffee auf faire Bedingungen umstellen könnten.
Das sagt Claudia Brück, Pressesprecherin von Transfer. Ja, und bevor wir gleich nochmal weiter über fairen Handel und die Macht der Konsumenten sprechen, schauen wir uns nochmal die andere Seite an, nämlich da, wo der Kaffee hergestellt wird. Nehmen wir sie nämlich gleich mit auf eine Reise nach Honduras. Soeben haben wir schon darüber gesprochen, was eigentlich hinter dem Transfersiegel steckt, hier bei uns in Domania weltweit. Ja, und eine Kooperative, die da schon seit 2008 von profitiert, ist COMSA. COMSA steht für Café Orgánico Marcala, organischer Marcala-Kaffee. Und diese Kooperative, die befindet sich im Hochland des kleinen mittelamerikanischen Landes Honduras, rund um die Stadt Marcala. Da ist das Klima besonders gut für Kaffeebohnen und verleiht ihnen besonders feine Aromen. Aber lange Zeit hatten die Kaffeebauern da kaum Infrastrukturen, um die geernteten Bohnen auch weiter zu verarbeiten und zu verschicken. Erst seitdem sie da alle zusammen an einem Strang ziehen, erst seitdem sie auf faire und organische Produktion setzen, haben sich beachtliche Erfolge eingestellt.
Ojalá que llueva café, möge es Kaffee regnen. So geht ein Song des lateinamerikanischen Liedermachers Juan Luis Guerra. Und wenn Leute von COMSA in Honduras es mitsingen, hat das Symbolkraft, denn Kaffee ist ihr Leben. COMSA steht für Café Orgánico Marcala Sociedad Anónima, eine ganz besondere Kaffeeorganisation von Kleinbauern in Marcala, etwa 90 Kilometer westlich der Hauptstadt Tegucigalpa gelegen.
Ohne COMSA wären wir hier alle in einer höchst schwierigen Lage, denn wir hätten dann keinen Weg gefunden, unseren Kaffee zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen. Wir hätten nicht die Märkte erschließen können, auf denen wir heute unterwegs sind. COMSA hat uns mit technischer Beratung geholfen, unsere Qualität zu verbessern. Durch COMSA haben wir viele Freunde gefunden. COMSA ist wirklich wie eine zweite Mutter für uns.
Schwärmt Kaffeeproduzent Oscar Omar Alonso heute. Dabei liegen COMSAs Wurzeln ausgerechnet in der Kaffeekrise. Um die Jahrtausendwende befanden sich die Preise für die kleinen Bohnen im freien Fall. Da taten sich zunächst 64 Produzenten in Marcala zusammen und beschlossen, vom konventionellen auf Bio-Kaffeeanbau umzusatteln. Zunächst aus ganz pragmatischen Gründen, erinnert sich Präsident Juan David Chávez Domínguez.
Als wir uns damals für den organischen Anbau entschieden haben, ging es erst einmal gar nicht so sehr um den Umweltschutz. Da hatten wir noch gar nicht das nötige Bewusstsein. Wir haben das aus wirtschaftlichen Gründen gemacht, denn mit organischem Kaffee konnten wir bessere Preise erzielen.
Aber die Umstellung der Fincas auf ökologische Produktion war für die Kleinbauern eine große Herausforderung. Ihre Erträge gingen zunächst zurück. Obwohl es Unterstützung von einer Stiftung für ländliche Entwicklung gab, gerieten viele an ihre finanziellen Grenzen. Viele gaben auf. Andere, wie zum Beispiel Geschäftsführer Rodolfo Peñalba, ließen sich nicht von den neuen Ideen abbringen.
Aber der Anfang war wirklich hart, sehr hart. Auf Messen wurde ich zum Beispiel immer darauf angesprochen, ob wir denn das Fairtrade-Siegel hätten. Und ich habe geantwortet, nein, aber wir arbeiten rein organisch. Das hat sie dann nicht interessiert. Aber sie haben mir gesagt, wenn du mal beides hast, fair und bio, dann kommen wir ins Geschäft.
Rodolfo, Juan David und die anderen holten sich Rat bei einer Entwicklungsorganisation in Costa Rica. Sie feilten weiter an Methoden und Standards. Dann endlich der Durchbruch. 2006 wurde ein US-Händler auf die außergewöhnliche Qualität des Hochland-Kaffees aus Marcala aufmerksam. Kurz darauf kam die Fairtrade-Zertifizierung.
Und der heutige Erfolg von Comsa beruht wirklich darauf, dass wir dieses Fairtrade-Label bekommen haben, zusätzlich zum Siegel organischer Anbau. Ohne diese Kombination gäbe es uns sicher gar nicht mehr.
Denn das doppelte Label verschaffte den Kaffeebauern auch doppelte Prämien. Und die machen sich am Ende bezahlt, sagt Rodolfo.
Wir haben im letzten Jahr Kaffee für 20 Millionen Dollar verkauft und Prämien in Höhe von ca. 1,5 Millionen Dollar bekommen. Davon bezahlen wir im Moment noch unsere Infrastruktur ab. Wenn das eines Tages erledigt ist, werden wir das Geld in Sozialprojekte investieren. Dann können wir unsere Bauern noch besser beraten und unterstützen, weiter neue Märkte finden und neue Mitglieder gewinnen.
Längst ist der Kreis der Comsa-Mitglieder auf über 800 gestiegen, erzählt Rodolfo weiter. Sie treffen ihre Entscheidungen weiter basisdemokratisch und versuchen dabei, alle mitzunehmen.
Comsas Philosophie hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Wir haben verstanden, dass jeder Einzelne von uns Comsa ist. Und Comsa eben viel mehr als die Infrastruktur und der Erlös.
Zum Beispiel eine Gemeinschaft, die trägt, auch wenn es auf der eigenen Finca mal nicht so richtig rund läuft. Und vor allem eine Perspektive für die Kinder, denn Comsa setzt auf Bildung.
Uns bleibt gar nichts anderes übrig, als das Denken unserer Leute zu schulen, sie zum eigenständigen Denken zu ermutigen. Unsere Bauern müssen sich verantwortlich fühlen für ihre Fincas und dort bestmöglich arbeiten. Wir freuen uns, wenn einer von ihnen sagt, schaut mal, was ich für eine neue Methode entdeckt habe.
Das geht alles nicht von heute auf morgen. Das ist oft anstrengend und gelingt längst nicht immer. Ein Prozess, aber eben einer, der läuft. Und wenn die Kaffeeproduzenten heute nicht mehr abhängig sind von betrügerischen Zwischenhändlern, den sogenannten Coyotes, dann ist schon ein großer Schritt getan. Da ist Rodolfo Peñalba überzeugt.
Wir Kleinbauern dürfen nicht klein denken, nur weil unsere Anbauflächen sehr begrenzt sind. Wir müssen uns bewusst werden, was wir zum Gemeinwohl beitragen und unsere Leistungen wertschätzen. Wir Kleinbauern müssen groß denken.
Lass es Kaffee regnen. Meine Kollegin Hilde Regeniter hat die Kleinbauer von Comsa in Honduras besucht. Die haben mit dem Geld aus den Fairtrade-Mindestpreise und den Fairtrade-Prämien schon einiges auf die Beine gestellt. Zum Beispiel haben sie auch eine Leerfinca aufgebaut. Die werden wir im Laufe der Sendung auch noch kennenlernen. Ja, und das hier ist das Original von Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva café. Lass es Kaffee regnen. Wir hören die Sendung weltweit hier bei uns im Domradio. Heute zum Thema Kaffee-Verkostung, was fairer Handel bringt. Und hier bei mir im Studio ist weiterhin Claudia Brück, die Sprecherin von Transfer, dem Verein zur Förderung des fairen Handels mit der einen Welt. Frau Brück, wir haben soeben den Beitrag über die Kaffeeorganisation Comsa in Honduras gehört. Inwieweit ist denn das eigentlich ein typisches Beispiel eines transferzertifizierten Zusammenschlusses von Kaffeebauern?
Also ich fand diese Organisation außergewöhnlich, nicht typisch, sondern außergewöhnlich, weil sie eine solche Überzeugung mit sich brachte, sowohl mit Fairtrade zusammenzuarbeiten. Fairtrade ist neben der Bio-Zertifizierung die einzige Zertifizierung, die sie haben, die so eine ganz klare Richtlinie haben für sich. Wir wollen gemeinsam Bio und Fair, das ist der richtige Weg. Und wir arbeiten ausschließlich mit den Ressourcen, die es vor Ort gibt. Und das ist sowohl in der Umwelt zu sehen, wie kann ich mit dem Boden umgehen, wie gehe ich mit Dünger um, wie gehe ich mit dem Wasser um, mit der Natur.
und andererseits mit den Menschen zu überlegen, ich brauche kein wichtiges Know-how von irgendwo, sondern wir als Organisation, wir setzen uns zusammen und wir arbeiten genau mit den Menschen, die hier sind. Wir bilden uns gegenseitig weiter, wir machen für unsere Kinder Zukunftsräume auf. Das fand ich so motivierend, einen so wirklich positiven Eindruck habe ich selten von einer Reise mitgenommen.
Sie haben Kommissar ja eben auch persönlich kennengelernt. Sie waren da in Honduras. Diese Kooperative gibt es seit 2008. Welche Entwicklung haben Sie da beobachtet?
Es ist keine Kooperative, es ist eine in Deutsch übersetzt vielleicht Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Ich glaube, Sie nennen sich nur Kooperative.
Ja, sie arbeiten demokratisch, jede Person hat eine Stimme, das eint sie mit einer Kooperative. Aber Ihnen ist es sehr wichtig zu sagen, wir sind eine Firma und nicht eine Kooperative, weil Sie wirtschaftlich denken. Wirtschaftlich heißt für Sie, es muss für alle, die daran beteiligt sein, ein Gewinn dabei herauskommen, damit alle zusammenarbeiten können. Die Beobachtung oder die Erzählung, die ich mitbekommen habe, war zuerst diese riesengroße Skepsis. Wir machen jetzt organischen Anbau. Ich habe bei Mario und seiner Frau Joselinda waren wir und die haben uns erzählt, dass sie zu Beginn wäre fast die Ehe kaputt gegangen, weil die Ehefrau gesagt hat, das geht nicht, wir gehen in den absoluten Ruin, wenn wir jetzt auf Bio umstellen. Und sie hatte schon ihre Tasche gepackt. Und heutzutage ist sie eine glühende Vertreterin des Bioanbaus und der Weiterbildung, die über Fairtrade finanziert werden. Und sie ist auch eine derjenigen, die neben Kaffee dann auch heimisches Gemüse anbaut und dann auf den von Comsa selbst errichteten Biomarkt in der Stadt verkauft und so eine weitere Möglichkeit gibt, ein bisschen ins Haushaltseinkommen einzuzahlen.
Und das kommt ja auch an hier in Deutschland. Da konnten Sie jetzt diesen Sommer Zahlen präsentieren mit einem Plus von 26%. Das ist eine ordentliche Wachstumsrate. Wie erklären Sie sich das?
Es liegt sehr viel daran, dass Organisationen wie COMSA in den letzten Jahren intensiv an der Frage der Qualität und der Produktivität gearbeitet haben, dass sie einen sehr, sehr guten Kaffee auf den Markt bringen können, sodass es hier die Röster überzeugt, dass sie mit diesem Kaffee auf dem Markt erfolgreich sind. Das ist das A und O. Jeder, der einen Kaffee kaufen will, möchte einen leckeren Kaffee kaufen. Und diese Qualitätserweiterung, die macht es, dass der faire Handel doch in immer mehr Vertriebswegen Einzug erhält. Ob es in Bars ist, in Cafés, ob es in Hotels ist, Bäckereien, in den Supermärkten sind wir schon länger drin. Diese Möglichkeit, diese Verfügbarkeit macht es, dass der faire Handel so gewachsen ist.
Trotzdem ist natürlich der Anteil am Welthandel immer noch recht klein. Das haben Sie an anderer Stelle schon erwähnt. Das heißt, sie müssen immer mehr Menschen oder weiterhin Menschen vom Sinn und Zweck des fairen Handels überzeugen. Wie machen Sie das?
Indem ich hier als Gast in der Sendung bin. Nein, also Transfair wird getragen von 33 Mitgliedsorganisationen. Diese Organisationen sind von Miserie, Brot für die Welt, die Jugendverbände, die Verbraucherinitiativen, Welthungerhilfe und so weiter. Mit unserer Mitgliedsorganisation arbeiten wir in politischen Kampagnen zusammen. Wir haben ein gemeinsames Interesse und auch Interessenvertretung in Brüssel. Wir versuchen auf Themen hinzuweisen und jetzt zum Beispiel stehen wir kurz davor, dass die neuen UN-Nachhaltigkeitsziele verabschiedet werden. Also dieses große, was kommt jetzt in den nächsten 15 Jahren. Und da beteiligen wir uns sehr stark an der Willensbildung. Wir beteiligen insbesondere die Produzenten im Süden dazu, denn nur wenn die Stimmen der Bauern vor Ort gehört werden, kann dieses Ziel der nachhaltigen Entwicklung auch weltweit funktionieren.
Nun ist es ja nicht ganz einfach, als Verbraucher sich da zurechtzufinden. Es gibt zahlreiche Siegel. Es ist ja nicht geschützt. Im Grunde kann sich ja jeder Hersteller ein eigenes Siegel verleihen und sagen, ich handle fair oder dieses Produkt ist unter fair gehandelten Bedingungen entstanden, ohne dass es irgendjemand nachkontrollieren könnte. Auch die Discounter haben eigene Siegel, die zum Teil eben auch mit ihnen zusammenarbeiten. Also zum Beispiel bei Lidl gibt es Fair Globe. Das hat auch ähnliche Farbgebung wie das ihre Siegel. Wie kann man sich da als Verbraucher zurechtfinden? Wann weiß ich, wo wirklich fairer Handel hintersteckt und wo nicht?
Wie Sie gesagt haben, es gibt keine gesetzliche Regelung. Deswegen müssten Sie genau hinschauen, was hinter diesen Zeichen steht. Ist es ein Zeichen, das sich ein Unternehmen selber gibt oder ist es ein Zeichen, was von extern vergeben wird? Das ist ganz wichtig. Das Fairtrade-Siegel, wir als Organisation, wir handeln selber nicht, sondern wir stellen im internationalen Verbund die Regeln auf und lassen es kontrollieren. Wir arbeiten mit über 300 Firmen zusammen, sodass es doch das bekannteste Sozialsiegel ist und auch das verbreiteteste. Aber wer noch darüber hinaus sich informieren möchte, es gibt bei der Verbraucherinitiative labelonline.de, da sind 400 verschiedene Zeichen vorgestellt und demnächst soll es auch siegelklarheit.de geben. Auch dort werden verschiedene Zeichen und Siegel erklärt.
Das werden wir dann auf jeden Fall auch weiterverfolgen. Claudia Brück von Transfair war das. Gast hier bei uns in Domradio weltweit und gleich müssen wir auch noch über die faire Woche sprechen. Die beginnt nämlich am Freitag in Berlin und das ist unser Thema gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Fairer Handel schafft Transparenz. Das ist das Motto der fairen Woche in diesem Jahr und eigentlich müssten wir sagen der fairen Wochen, denn es stehen gleich die beiden letzten Septemberwochen im Zeichen des fairen Handels. Auftakt des Ganzen ist am kommenden Freitag in Berlin und mit dabei sein wird dann auch unser Studiogast Claudia Brück von Transfair. Frau Brück, in welcher Form werden Sie sich denn von Transfair an der fairen Woche beteiligen?
Transfair ist einer der Mitkoordinatoren neben dem Weltladen-Dachverband und dem Forum Fairer Handel. Wir haben sowohl die Infomaterialien mit zusammengestellt, als auch alle unsere Netzwerke auf die faire Woche hin aufmerksam gemacht, sodass es sowohl bei den Mitgliedsorganisationen als auch im Handel ganz unterschiedliche Aktivitäten in der fairen Woche gibt. Zum Beispiel gibt es bei besagten Lidl eine ganze Woche mit Anzeigen zum fairen Handel, Erklärungen und Produkte, die man dort kaufen kann. In vielen Rewe- und Edeka-Geschäften gibt es Verkostungsaktionen bundesweit. Es gibt Frühstücke, es gibt Kaffeepausen und Kaffee ist dann auch das richtige Stichwort. Wir haben zwei Gäste von Comsa eingeladen, die mit uns die faire Woche eröffnen werden nächsten Freitag in Berlin zusammen mit dem Entwicklungsminister Müller. Und dann werden Rodolfo, den wir eben gehört haben, und Sonja werden durch die Bundesrepublik reisen und werden in vielen Veranstaltungen über Comsa erzählen, über die Erfolge, aber auch die Schwierigkeiten, die es einfach mit sich bringt, im Handel zu stehen.
Der Titel der fairen Woche lautet Faire Handel schafft Transparenz. Beim Thema Transparenz wären wir jetzt bei einer Studie, die die Hamburger Verbraucherzentrale im vergangenen Jahr herausgegeben hat und die kritisiert hat, dass diese Transparenz nicht immer gegeben ist, dass zum Beispiel fair gehandelte Produkte mit konventionell gehandelten Produkten vermischt werden dürfen. Wie erklären Sie das?
Also es kommt immer genau auf die Produktgeschichte an. Wir haben bei Kaffee, ist recht einfach, es ist 100% Kaffee in dem Päckchen drin, was Sie haben. Wenn wir bei Orangensaft hinschauen, ist es so, dass viele Bauern die Orangen zu einer Entsaftungsfabrik bringen. Und in dieser Entsaftungsfabrik werden sowohl faire Orangen als auch nicht unter fairen Bedingungen geerntete Orangen gemeinsam verarbeitet. Und dort kommt es dann zu einer Vermischung. Das, was wir sicherstellen können, ist, dass genauso viel unter fairem Handel verkauft wird, wie auch vorne fair gehandelte Orangen reingekommen sind. Das muss dann aber auch auf der Verpackung stehen. Und das meinen wir halt mit Transparenz, dass wir angeben, dieses Produkt ist dann mit Mengenausgleich. Das bedeutet, dass es in der Verarbeitung zu einer Vermischung gekommen sein könnte.
Aber ist das denn nicht ein Widerspruch zu dem, was Sie sich ja eigentlich auf Ihre Marke schreiben? Also diese Vermischung von konventionellen Produkten und fair produzierten Produkten, dass die jetzt sozusagen zusammen vermischt werden, ist das nicht ein Widerspruch zu dem, was Sie eigentlich möchten?
Eigentlich möchten wir, dass die Bauern von ihrer Arbeit leben können. Und wenn die Bauern noch nicht so viel Ressourcen besitzen, dass sie eigene Verarbeitungsanlagen aufbauen können, ob es eine Zuckermühle, ob es eine Teetrocknungsanlage ist oder ob es eine Entsaftungsfabrik ist, dann ist es unsere Aufgabe als fairer Handel, diesen Produzenten überhaupt mal einen Marktzugang zu ermöglichen, dass sie ihre Produkte verkaufen können. Und als für unser Verständnis ist es Richtung Verbraucher hin zu sagen, wir arbeiten hier in einem Gebiet, was schwierig ist, und das schreiben wir dann auch auf eine Verpackung. Das ist für uns Transparenz.
Eine andere Kritik, die angeführt wurde, ist die, dass es auf in vielen Regionen sich doch nicht so viel getan hat, dass es eben doch noch Bauern gibt, die unter schlechten Bedingungen arbeiten, die nicht genug Geld verdienen, die ausgebeutet werden und trotzdem mit ihnen eine Kooperation eingegangen sind. Wie lässt sich das erklären?
Fairer Handel kann dann funktionieren, wenn es einen Markt dafür gibt. Das heißt, wenn Bauern ihre Produkte unter fairen Bedingungen verkaufen können. Es ist eine Chance auf einen Marktzugang, es ist aber keine Garantie für eine Abnahme. Das heißt, es gibt Produzentenorganisationen, die zwar Fairtrade zertifiziert sind, die aber von ihrer Ernte viel zu wenig Anteil unter Fairtrade-Bedingungen verkaufen können. Und dann kommen natürlich die Preise und die Prämien nicht oder viel zu wenig an, sodass es eine Veränderung mit sich bringen könnte. Wir hatten 2012 eine Studie gemeinsam mit dem Saarbrücker Evaluierungszentrum CEVAL gemacht. Und die haben in 3 Kontinenten Produzenten untersucht, die sowohl Fairtrade zertifiziert waren als auch nicht. Und als Ergebnis kam raus, dass Fairtrade, wenn gehandelt wird unter fairen Bedingungen, sehr wohl gegen Armut in ländlichen Gebieten vorgehen kann. Aber dann muss eine Organisation mindestens 30-40% auch Fairtrade verkaufen können. Sonst sind die Effekte zu gering. Und da müssen wir selbstkritisch sein und sagen, wir müssen uns noch mehr anstrengen, dass die Veränderungen schneller vor Ort ankommen.
Das alles wird Thema sein, auch auf der fairen Woche, die an diesem Freitag beginnt. Und dann steht da noch eine besondere Aktion an, der Coffee Fair Day. Was ist das genau?
Der Coffee Fair Day ist am 25. November. Den hat Transfer ausgerufen, um zu sagen, an diesem Tag wollen wir ein Signal nach New York schicken und sagen, wenn es neue Ziele geht für die Entwicklung der Welt, dann sollen sie zugunsten des fairen Handels und zugunsten der Kleinbauern gemacht werden. Wir wollen, dass jeder, der seine Tasse Kaffee zum Frühstück trinkt, dass es eine fair gehandelte Tasse sein soll und dass er dieses auch sichtbar macht und sich bei uns auf der Seite Coffee Fair Day anmeldet und sagen, ich bin dabei, sodass wir ganz viele Stimmen haben und die Stimmen der Kaffeebauern einfach hörbar werden.
Der Coffee Fair Day am 25. September und jeder kann sich daran beteiligen. Den Link zu dieser Aktion finden Sie auch bei uns im Internet unter www.domradio.de. Ja, und das war Claudia Brück von Transfair. Vielen Dank, dass Sie heute ins Studio gekommen sind, dass Sie uns von Ihren Projekten erzählt haben und von Ihrer Arbeit. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß, viel Erfolg in Berlin bei der fairen Woche.
Herzlichen Dank.
Der faire Handel ist heute unser Thema hier in Domradio weltweit. Ja, und Kleinbauern, die profitieren vom fairen Handel, weil ihre Handelspartner ihnen zum einen einen Mindestpreis garantieren und außerdem noch eine Fairtrade Prämie zahlen. Ja, und das hilft, um das Einkommen der Produzenten vor Ort zu stabilisieren und es schafft Raum für Investitionen in die Zukunft. Die Modellfinca der Kaffeeorganisation COMSA in Honduras, die ist da ein gutes Beispiel, denn hier können sich Mitglieder und Interessenten informieren, fortbilden und Motivation holen. Motivation dazu, selbst auch ökologisch und sozial zu produzieren.
Sean muy bienvenidas a Marcala.
Herzlich willkommen hier in Marcala auf unserer Finca La Fortaleza. Hier entwickeln wir neue Technologien, hier stellen wir organischen Dünger her und hier versuchen wir bei unseren Bauern einen Bewusstseinswandel zu schaffen. Wir tun alles, um die organische Landwirtschaft zu stärken und voranzutreiben.
Freddy Alexander Perez leitet die Finca La Fortaleza, die die Kaffeeorganisation COMSA 2012 gekauft hat, als Vorzeigefinca und als Experimentierfeld.
Wir machen Versuche mit Mineralien, wie wir sie in der Landwirtschaft einsetzen können, ohne den Boden zu schaden, mit organischer Masse, mit Mineralien. Aber gleichzeitig versuchen wir, unser Denken zu ändern. Das ist das Schwerste, diesen Wandel in den Köpfen hinzukriegen.
Und das versuchen sie mit Schulungen und Workshops für Kaffeeproduzenten und Bauern. Die Finca bietet bequem Platz für 25 Personen, die hier alles über die Theorie und vor allem auch die Praxis des ökologischen Landbaus lernen können. Und Freddy arbeitet auch mit Kindern. Hier stellt er zusammen mit den Mädchen und Jungen Mikroorganismen her. Sie füllen Blattwerk in eine Tonne und fügen Melasse hinzu. Dann muss das Ganze fest verschlossen 30 Tage lang fermentieren. Das macht Spaß, rufen die Kinder. Und auch, dass das nicht gefährlich ist, weil da keine Chemie drin steckt.
Auch mit den Kindern unserer Mitglieder machen wir schon Projekte, damit sie von klein auf reinwachsen in die organische Landwirtschaft. Damit sie lernen, das wertzuschätzen, was wir auf unseren Fincas haben. Damit sie die Natur lieben und den Boden. Und wir zeigen den Kindern auch, wie sie die Böden düngen und pflegen können.
La naturaleza y el suelo.
Sonja Mercedes Vázquez Medina arbeitet als Ingenieurin bei COMSA und lebt mit ihren Söhnen auf der Modellfinca. Und so dient ihr Hausmüll auch schon mal als Anschauungsmaterial.
Es uno de los principios.
Zu unseren Prinzipien gehört, alles zu nutzen, was wir hier auf der Finca zur Verfügung haben. In dieser Tonne zum Beispiel kompostieren wir die organischen Abfälle aus Sonjas Haus. Wir bestreuen die Essensreste mit gemahlenem Felsgestein. Das wirkt wie ein Filter. Später fügen wir noch Mikroorganismen hinzu. Die zersetzen den Abfall. Am Ende fangen wir die daraus entstandene Flüssigkeit auf und die ist voller wertvoller Nährstoffe.
So stellen sie bei COMSA ihren organischen Dünger her, anstelle von industriellem Dünger, der nicht nur dem Boden schadet, sondern auch noch ganz schön teuer ist, sagt Freddy. Das Ganze hat aber auch noch eine kulturelle Komponente.
Wenn wir unseren Anbau wieder auf natürliche Methoden zurückführen, besinnen wir uns gleichzeitig auf unsere Wurzeln, darauf, wie unsere Vorfahren ihre Felder bestellt haben. Wir entdecken dieses Wissen wieder neu. Das Wissen, das die Kolonialherren uns geraubt hatten und später die Industrie. Es geht darum, mit der Natur zu arbeiten und nicht gegen sie. Im Einklang mit der Erde, im Gleichgewicht. Und um dieses Gleichgewicht geht es uns bei COMSA.
Aus dem Gleichgewicht geraten die Kaffeebauern der Region regelmäßig dann, wenn ihre Pflanzen von Kaffeerost befallen werden. Einer hartnäckigen Pilzerkrankung, die ganze Plantagen zerstört.
Der Kaffeerost hat auch viel in Bewegung gesetzt. Früher haben wir eigentlich nur Kaffee produziert. Kaffee, Kaffee und nochmal Kaffee. Als dann der Kaffeerost ganze Ernten vernichtet hat, hatten unsere Bauern plötzlich gar kein Einkommen mehr. Jetzt setzen wir wieder auf Diversifikation. Bienen, Obst, Gemüse. Das ist vor allem für den eigenen Gebrauch. Denn wie können wir organischen Kaffee anbauen, aber das Obst und Gemüse für uns selbst mit Pestiziden behandeln? Das passt doch nicht zusammen.
Und Pestizide sind für COMSA-Bauern natürlich auch beim Kaffeeanbau absolutes Tabu. Stolz zeigt Freddy, wie sie auf der Finca La Fortaleza stattdessen arbeiten.
Das hier ist unsere Kaffeeplantage. Die haben wir erst vor einem Jahr angelegt. Und die Pflanzen hier haben wir mit Aguas Mieles gedüngt. Das ist die Flüssigkeit, die beim Waschen der Kaffeekirschen anfällt. Für Kaffeeproduzenten auf der ganzen Welt ist sie ein Problem, weil sie, wenn man sie einfach so in die Flüsse oder ins Grundwasser gelangt, diese kontaminieren.
Aber ein COMSA-Mitglied hat herausgefunden, dass man die Aguas Mieles so behandeln kann, dass sie am Ende eben nicht schaden, sondern sogar nutzen.
Sie enthalten viele wertvolle Mineralien und kommen so dem Boden zugute. Allerdings enthalten die Aguas Mieles viele Säuren. Wir müssen sie neutralisieren, bevor wir sie als Dünger nutzen. Und das tun wir, indem wir Asche oder Kalk hinzufügen.
Und so ist die Kaffeeplantage auf der Modellfarm auch eine Modellplantage.
Damit alle Kaffeebauern, alle Techniker, Vertreter von Organisationen kommen können und sich ganz konkret angucken können, was dabei herauskommt, wenn man konsequent organische Technologien anwendet. Die Kaffeepflanzen hier haben wir zum Beispiel vor 11 Monaten gepflanzt und sie blühen schon. Einige tragen sogar schon Früchte und das, obwohl sie auf einem Boden wachsen, der eigentlich nicht besonders fruchtbar ist.
Dank den Aguas Mieles, dem organischen Dünger und den Mikroorganismen aber hat sich die Bodenqualität in nur kurzer Zeit enorm verbessert, erklärt Freddy.
Außerdem haben wir andere Pflanzen als Bodenverbesserer zwischen den Kaffee gesetzt und wir haben Bäume angepflanzt, die Schatten spenden, Pinien, Zedern und andere typische honduranische Sorten. Man sieht auf den ersten Blick, dass das eine gesunde Plantage ist. Sie sieht üppig und gesund aus. Und das, obwohl wir den Boden erst seit einem Jahr bearbeiten. Das sind wirklich tolle Ergebnisse. Und das kann anderen Mut machen, so etwas Ähnliches auch zu probieren.
Ja, und in Makala versuchen viele COMSA-Mitglieder zu Hause auf ihren eigenen Fincas längst dem Beispiel der Lehrfarm zu folgen. Hilde Regenieter war für uns in Honduras unterwegs und hat sich das angeschaut. Ja, und was Kaffeeproduktion mit Maya-Ritualen zu tun hat, das erfahren Sie gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Sie hören die Sendung weltweit hier bei uns im Domradio. Es geht um fairen Handel. Über COMSA haben wir im Laufe der Sendung schon gesprochen. Das ist die Abkürzung für Café Organico Marcala, also organischer Kaffee aus Makala. Und hinter COMSA steht ein Zusammenschluss von Kleinbauern, die im honduranischen Hochland ihren Kaffee säen, ernten und exportfähig machen. Seit sie sich nicht nur der ökologischen Landwirtschaft, sondern auch dem fairen Handel verschrieben haben, geht es den meisten von ihnen deutlich besser. Und das ist nicht nur eine finanzielle Frage, sondern eben auch das Gefühl, in einer großen Gemeinschaft für die gleichen Interessen zu kämpfen. Dafür, dass alle teilhaben am Erfolg und am Gewinn, und zwar Männer und Frauen. Denn bei COMSA bedeutet die Fairness auch Geschlechtergerechtigkeit. Ja, und meine Kollegin Hilde Regenieter, die war dort, hat sich COMSA angeschaut und festgestellt, es gibt sehr viele sehr selbstbewusste und anpackende Frauen dort.
Danzar, danzar, danzar con amor.
Wir tanzen, tanzen, tanzen mit Liebe. Wir kommen aus dem Osten, von da, wo die Sonne aufgeht. Wir sind das Volk der Lenca.
Sonia Alejandra Medina ist eine Lenca, eine Frau aus dem Maya-Volk, dem ursprünglich das Land hier in und um Marcala herum gehört hat. Sie engagiert sich in der indigenen Pastoral, wo sie die Traditionen der Lenca pflegen und den Glauben ihrer Vorfahren mit dem Christentum verbinden. Gerade hat Sonja zwischen den Pflanzen ihrer Kaffeeplantage einen indigenen Altar aufgebaut für das Gebet der 4 Himmelsrichtungen.
Wir haben einen Kreis gelegt mit gefärbtem Mais. Der rote Mais im Osten steht für die Geburt Gottes, des Lebens und der Sonne. Im Norden liegt der weiße Mais, weiß wie die Haare unserer Großeltern und die Haare Gottes des Vaters. Im Süden der gelbe Mais, der steht für gute Ernten und unsere Knochen.
Und schließlich der schwarze Mais im Westen, als Symbol für alle Märtyrer und Verstorbenen und die untergehende Sonne. Außerdem ist der Altar mit bunten Blumen geschmückt.
Weil wir in der indigenen Pastoral glauben, dass das Leben ein Fest ist, eine Freude, einfach das Schönste, was wir haben. Und darauf müssen wir gut aufpassen. Und genau das versuchen die Familien von COMSA.
Und genau deshalb ist Doña Sonja als Kaffeeproduzentin auch Mitglied bei COMSA, diesem Zusammenschluss von Kleinbauern, die hier im hondurianischen Hochland Bio-Kaffee zu fairen Bedingungen anbauen und vertreiben. Gerechter und organischer Anbau, beides passt perfekt zum religiösen Erbe der Maya.
La madre naturaleza es armonía y unión.
Im Lied beklagen sie den Raubbau an der Mutter Natur und besingen den Mais als Geschenk Gottes, das es zu hegen und zu pflegen gilt. Wir werden nicht klein beigeben, heißt es weiter, und wir müssen mit Liebe kämpfen.
Bei COMSA haben wir genauso wie in der indigenen Pastoral verstanden, dass wir für ein gutes Leben kämpfen müssen. Die Politiker hier in Honduras machen den Armen immer große Versprechungen und halten sie nie. Wenn wir wirklich etwas ändern wollen, müssen wir bei uns selbst anfangen. Zum Beispiel, indem wir auf unseren Fincas Sachen anbauen, die gut für uns sind. Das ist gutes Leben und nicht Dinge zu besitzen, die gar nicht zu uns passen. Fast Food, Coca-Cola und das ganze Zeug, das schlecht für uns ist.
Und deshalb hat Sonja nach dem Tod ihres Mannes schon vor einigen Jahren ihre Finca namens El Manzanal von konventionellem auf organischen Anbau umgestellt und bei COMSA Rat und Unterstützung gefunden.
Ich bin bei COMSA eingestiegen, weil mir die Betriebspolitik gefällt. Ich hasse Lügen und mag es, wenn die Leute verbindlich sind, so wie ich. Die 9 Jahre bei COMSA waren für mich eine gute Zeit. Und ich habe gesehen, dass Gewinne, wenn sie denn erwirtschaftet werden, tatsächlich an die Leute gehen. Mir gefällt besonders, dass COMSA in die Ausbildung unserer Jugendlichen investiert, denn hier in Honduras haben wir normalerweise kaum Zugang zu guter Bildung.
Ihren eigenen 8 Kindern haben Sonja und ihr Mann, soweit es ging, Ausbildung und Studium ermöglicht. Eine ihrer Töchter, die übrigens auch Sonja heißt, ist Ingenieurin geworden und spielt heute bei COMSA eine wichtige Rolle. Sonja selbst arbeitet mit ihren fast 70 Jahren nicht nur auf der eigenen Farm, sondern auch im Gender-Komitee von COMSA mit.
Hier bei COMSA haben wir so viele Ansätze für ein gutes Leben. Kinder bekommen Stipendien oder Mitglieder in schwierigen Situationen psychologischen Beistand oder medizinische Unterstützung. Aber das Wichtigste ist, dass COMSA den Bauern faire Preise für ihren Kaffee zahlt und sie am Gewinn beteiligt. Ganz anders als die Coyotes, die Zwischenhändler, die die kleinen Bauern ausnehmen und sich all das Geld in die eigene Tasche stecken und sich dann schicke Häuser, schicke Boote und schicke Anzüge kaufen. Deshalb mein Appell an alle Kaffeebauern hier: Verkauft eure Ernten an COMSA. Hier wird nicht betrogen.
Ja, und wo nicht betrogen wird, da geht es fair zu. COMSA, die Kaffeekooperative in Honduras, ist unser Beispiel für faire Produktion. Und gleich als Nächstes, da besuchen wir noch eine Kaffeebar in Makala, in der eine junge Frau Pionierarbeit leistet. Sie hören die Sendung weltweit hier bei uns im Domradio. Über Kaffee haben wir schon viel gesprochen. Und wenn man hierzulande in den Laden geht und einen stinknormalen Kaffee ohne alles bestellt, da wird man fast schon schräg angeguckt, denn es gibt ja mittlerweile fast alles. Es gibt Kaffeelatte, es gibt Kaffee Macchiato mit Low Fat und Topping und allem möglichen Schnickschnack. Man kann auf jeden Fall sagen, die Kaffeekultur hier in Deutschland ist ordentlich gewachsen. Und wer jetzt denkt, in den Heimatländern des Kaffees, also dort, wo er wächst und geerntet wird, da wäre das ähnlich, der liegt weit daneben. Das liegt zum einen natürlich daran, dass viele Menschen in Afrika oder in Lateinamerika ganz schlicht nicht das Kleingeld für einen Schnickschnack-Kaffee haben. Es liegt aber auch daran, dass in vielen dieser Länder einfach keine Kultur des Kaffeetrinkens existiert. Und das ist eigentlich schade, hat sich eine junge Frau in Honduras gedacht und ihren eigenen Kaffee oder ihr eigenes Kaffee aufgemacht.
Ich bin natürlich wegen des Kaffees hier. Dabei bin ich nicht einmal ein besonderer Kaffeefreak. Zu Hause in Tegucigalpa trinke ich eigentlich gar keinen. Aber hier schmeckt er mir einfach. Und wenn ich in der Gegend bin, bestelle ich mir immer einen Makala-Kaffee. Manchmal auch ein Cappuccino oder ein Mokka.
Nora und ihre Freundinnen sitzen an einem einfachen Holztisch. Sie erzählen und lachen und genießen ihre Tasse Kaffee. Und zwar im Café Aroma, einem von drei kleinen Kaffeehäusern, die Nancy Hernandez hier in Marcala in West-Honduras führt. Keineswegs selbstverständlich, denn obwohl die Gegend ein klassisches Kaffeeanbaugebiet ist, ist die Kultur des Kaffeetrinkens hier bis heute eher unterentwickelt.
Es ist doch verrückt, schlechten Kaffee zu trinken an einem Ort, an dem so guter Kaffee angebaut wird, oder? Den besten Kaffee meines Lebens habe ich in Dänemark getrunken. Warum? Weil sie guten Kaffee kaufen, weil sie ihn gut rösten und gut zubereiten. Und warum sollten wir das hier nicht auch machen? Wir haben doch den Rohstoff. Bei uns wächst der Kaffee. Und hier bei uns ist der Kaffee natürlich viel günstiger. Schließlich müssen wir ihn nicht um die halbe Welt schicken.
Nancy selbst ist mit Kaffee aufgewachsen. Als eines von 8 Kindern einer alleinerziehenden Mutter musste sie früh mit anpacken und hat das getan, indem sie sich auf Qualitätskontrolle von Kaffee spezialisiert hat. Später wurde sie Mitglied bei Komu Cup, einer Kaffeeorganisation speziell für Frauen. Und die hat sie dann eines Tages nach Dänemark geschickt.
Auf einen Austausch mit Leuten aus dem fairen Handel. Die Reise hat meinen Blick geweitet. Ich habe Leute getroffen, die ganz neue Ideen hatten für das Produkt. Ich habe gesehen, was sie anderswo aus und mit dem Kaffee machen, wie sie ihn vermarkten und entwickeln. Ich habe dann einen preisgekrönten Kaffeebarbetreiber persönlich kennengelernt. Er hatte eine Rösterei und eine Bar. Und ich habe verstanden, was für ein Konzept von Kaffee dahinter steckt. Ganz anders als hier in Honduras, wo es ironischerweise gar keine Tradition gibt, einen guten Kaffee zu verkaufen.
Ausgerechnet hier in einem der Heimatländer des Kaffees. Aber Nancy hat die neuen Ideen, die sie aus Europa mitgebracht hat, noch weiter vertieft.
Komu Cup hat mir dann auch noch eine Schulung in den USA ermöglicht, in einer Rösterei. Da habe ich wieder viel gelernt, wie man Kaffee schonend röstet und wie man ihn so zubereitet, dass er sein Aroma voll entfaltet. Und mir ist klar geworden, dass der Kunde ja nicht einfach nur eine Tasse Kaffee trinkt, sondern dass der Kaffee in der Tasse eine Geschichte hat. Und zwar eine, die hier bei uns anfängt, in den Ländern, in denen der Kaffee angebaut wird.
Nancy jedenfalls wollte sich diese Geschichte komplett aneignen. Sie hat noch eine Ausbildung als Kaffeeprüferin absolviert und wurde als erste Frau überhaupt in die Jury des nationalen Kaffeewettbewerbs Tassa de Excelencia aufgenommen. Vor 6 Jahren dann hat sie zusammen mit ihrem Mann die Cafés in Marcala aufgemacht.
Es war ehrlich gesagt sehr schwer. Jeder produziert hier seinen Kaffee in seiner Finca, röstet ihn und trinkt ihn dann. Ohne besonderen Anspruch. Mir hat jemand gesagt, ihr schwimmt gegen den Strom. Und ich habe gedacht, perfekt, ich mag Herausforderungen. Und so haben wir uns vorgenommen, das ganze Konzept des Kaffeetrinkens neu zu gestalten. Dass die Leute nicht einfach kommen und einen Kaffee runterkippen, sondern dass sie sich einen wirklich guten Kaffee servieren lassen, ihn in Ruhe trinken und genießen und sich dabei nett unterhalten.
So haben sie am Anfang mit besonderen Aktionen geworben, mit Spots im Radio und Kaffeeproben im Park.
Wir haben verschiedene Cafés verköstigt, damit die Leute die Unterschiede schmecken zwischen gutem Kaffee und schlechtem. Da war einiges an Aufklärungsarbeit nötig. Sie kannten kein Cappuccino, sie kannten keine Kaffeemaschinen, sie wussten nicht, wie sie Kaffee zubereiten sollten.
Dass sie dann ziemliches Interesse in den Medien gefunden haben, das hat Nancy und ihrem Mann natürlich auch geholfen. Und so haben sie Schritt für Schritt ein Stammpublikum erobert, vor allen Dingen junge Leute. Vor 2 Jahren war es dann soweit und sie konnten sich endlich auch eine eigene Röstmaschine leisten. So oder so, das Café Aroma ist in Marcala längst zur Erfolgsgeschichte geworden.
Vamos a visitar Marcala y un lugar para donde tomar café. Antes no lo había.
Oft kommen Leute nach Marcala und sagen, komm, wir gehen einen guten Kaffee trinken. Früher gab es aber gar keinen Kaffee. Die einzige Möglichkeit war dann, im Hotel Kaffee zu trinken. Und der war ziemlich miserabel. Genauso der in den Restaurants. Heute kommen sie in unsere 3 Aroma-Cafés und sind zufrieden.
Ja, das klingt gut, das Café Aroma in Marcala. Meine Kollegin Hilde Regeniter war da. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Ja, die Zeiten, in denen wir Nicaragua-Kaffee aus reiner Solidarität getrunken haben und uns an den viel zu scharf gebrannten Bohnen den Magen verdorben haben, die sind längst vorbei. Fair hergestellte und gehandelte Kleider, die sehen auch nicht mehr aus wie umgenähte Jutesäcke, und faire Schokolade, die zergeht mindestens genauso zart auf der Zunge wie die Klassikermarken. Der faire Handel ist erwachsen geworden. Das schreiben die beiden Autoren Martina Hahn und Frank Herrmann in ihrem neuen Ratgeber Fair einkaufen. Aber wie? Ja, und wie sie das meinen, das kann uns Frank Herrmann erklären. Er ist nämlich einer der Autoren und hier bei uns am Telefon. Ich grüße Sie, Herr Herrmann.
Ja, hallo.
Was soll das genau heißen, der faire Handel ist erwachsen geworden?
Ja, so ein bisschen, wie Sie das schon angedeutet haben, dass früher die Qualität bei vielen fair gehandelten Produkten nicht immer so toll war. Der Kaffee ist dann immer das klassische Beispiel, in dem man, wie gesagt, eben aus Solidarität als aus Freude getrunken hat. Das hat sich ziemlich geändert. Es gibt eine große Produktvielfalt und es gibt mittlerweile eine sehr, sehr gute Qualität. Da ist der faire Handel also deutlich professioneller geworden, auch was jetzt beispielsweise Vermarktung, Organisation oder auch Außendarstellung angeht.
Wie erklären Sie sich denn, dass es mittlerweile so eine erhöhte Nachfrage an fair gehandelten Produkten gibt?
Ja, das ist, würde ich mal sagen, hat natürlich auch ziemlich viel mit der Verfügbarkeit zu tun. Früher gab es fair gehandelte Produkte hauptsächlich in Weltläden oder bei Aktionen über kirchliche Gruppen vertrieben. Und seit einigen Jahren bekommt man fair gehandelte Produkte eben auch in ganz guter Auswahl in Supermärkten und auch bei den Discountern.
Aber trotzdem muss sich ja der Käufer bewusst entscheiden, mehr Geld auszugeben. Und das widerspricht ja so ein bisschen der viel zitierten Schnäppchenmentalität der Deutschen.
Ja, das ist aber nicht immer gesagt, dass jetzt ein fair gehandeltes Produkt viel, viel teurer sein muss als ein konventionelles Produkt. Das hat auch viel mit der Kalkulation der Supermärkte zu tun, mit der Qualität und mit den Mengen. Also das kann man jetzt nicht pauschalisierend sagen. Aber ein kleiner Preisunterschied ist natürlich da gegenüber einem Billig-Discounter-Angebot, das ist ja auch klar. Das wäre ja utopisch, wenn das immer 1:1 der Preis wäre. Aber nichtsdestotrotz, das ist sehr produktabhängig.
Wir haben im Verlauf der Sendung schon gesehen, am Beispiel der Kaffeeorganisation COMSA in Honduras, dass gerade die Kombination Fair und Bio erfolgreich sein kann. Ist das generell so? Kann man das verallgemeinern?
Im Idealfall schon, denn ich sage immer, wie gut ist ein Bioprodukt, wenn dafür Arbeiter ausgebeutet werden? Und wie sinnvoll sind faire Arbeitsbedingungen, wenn die Böden mit Chemikalien verseucht werden? Das Ziel sollte eigentlich immer fair und bio sein, was aber leider noch nicht bei allen Produkten möglich ist. Beispiel fair gehandelte Blumen, da gibt es eben noch keine. Der Bioanteil liegt bei 0%, also Blumen oder Rosen jetzt aus Kenia oder Kolumbien. Dann gibt es aber das Gegenbeispiel, zum Beispiel ist der Anteil bei fair gehandelten Bananen, der Bioanteil dann schon bei fast 100%.
Woran liegt das, dass es zum Beispiel bei Blumen noch nicht umgesetzt wird?
Weil die einfach Chemikalien brauchen. Das heißt, die brauchen Pestizide, um überhaupt diese Qualität zu erreichen, die dann der Konsument überhaupt nachfragt.
Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Fair einkaufen, aber wie? Wen genau wollen Sie mit diesem Ratgeber erreichen?
Also natürlich zum einen ein Fachpublikum auch, dem das Buch als nützliches Nachschlagewerk dienen kann, aber in erster Linie natürlich die breite Öffentlichkeit. Denn das Buch Fair einkaufen, aber wie ist der einzige Ratgeber im deutschsprachigen Raum, der in kompakter und gut lesbarer Weise dann Informationen rund um alle fairen Themen aufbereitet hat.
Nun ist ja das Thema auch kritisch beleuchtet worden von vielen Seiten. Kann man sagen, fairer Handel ist immer eine gute Sache oder gibt es da auch schwarze Schafe? Beleuchten Sie dieses Thema in dem Buch auch?
Das wird natürlich auch angesprochen, die Schattenseiten des fairen Handels. Da muss man natürlich jetzt auch relativieren. Das Problem ist nicht der faire Handel, das Problem liegt im konventionellen Handel. Deswegen gibt es ja auch einen fairen Handel. Da sollte man sich also in erster Linie drum kümmern und immer fragen, wo sind die schwarzen Schafe im konventionellen, eben unfairen Handel? Der muss es schaffen, fairer zu werden. Und natürlich gibt es in einem prosperierenden, fairen Handel, den es jetzt gibt, genauso wie im Biohandel auch, immer den einen oder anderen Ausreißer oder Themen, über die man diskutiert, wo man sagt, naja, das ist jetzt vielleicht nicht die gewünschte Entwicklung und da müsste man gegensteuern. Aber das passiert und dementsprechend glaube ich, dass der faire Handel da ganz gut aufgestellt ist.
Und darüber kann man in Ihrem Buch nachlesen, sich informieren, wie man eben herausfindet, wo die schwarzen Schafe sind, welches die guten Produkte sind. Ist es das, worum es sich in Ihrem Buch dreht?
Da geht es natürlich auch drum. Wir stellen natürlich dann auch die Möglichkeiten vor, wo man kaufen kann, bei wem man kaufen kann. Das sind dann also die Empfehlungen, die wir geben. Wir stellen einzelne Kapitel vor zu einzelnen Produkten, unter anderem jetzt auch ganz neu Palmöl oder Tabak. Oder wir haben zum Beispiel dem Thema faire Elektronik ein ganzes Kapitel gewidmet. Also das Buch ist da sehr vielseitig und beleuchtet eigentlich alle Facetten des fairen Handels. Da kommt eigentlich jeder Leser auf seine Kosten.
Der faire Handel boomt, das haben wir schon angesprochen. Es gibt beachtliche Zuwachsraten. Trotzdem ist er, wenn man das jetzt mal vom Gesamthandelsvolumen betrachtet, immer noch ein sehr kleiner Anteil, den der faire Handel ausmacht. Glauben Sie, dass er irgendwann, der faire Handel, den Sprung aus der Nische schafft?
Ja, wie gesagt, der faire Handel wird auf jeden Fall weiter wachsen, davon bin ich überzeugt. Aber die Frage ist, wie gesagt, schafft es der konventionelle Handel, fairer zu werden? Da gibt es nämlich noch viel, viel mehr zu tun. Und um diese Situation zu verbessern, da dient der faire Handel als Maßstab eben und auch irgendwie als Vorreiter. Es gibt dann nämlich nicht mehr viele Argumente, das, was im Kleinen funktioniert, nicht auch noch auf einer größeren Ebene umzusetzen. Und da kommt dem fairen Handel dann auch eine Vorbildfunktion zu und dementsprechend wird es dann auch der konventionelle Handel langsam, aber sicher schaffen, in diese Richtung zu gehen. Da wird man sich entgegenkommen.
Also der faire Handel als Vorbildfunktion für den normalen Handel. Frank Herrmann war das, einer der Autoren des Buches Fair Einkaufen, aber wie? Zusammen mit Martina Hahn hat er diesen Ratgeber für fairen Handel für Mode, Geld, Reisen, Elektronik und Genuss geschrieben. Die 5. Auflage ist gerade erschienen, aktualisiert und erweitert im Verlag Brandes und Apsel zum Preis von 29,90 Euro. Und Ihnen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke auch.
Ja, und damit geht Domradio weltweit so langsam hier zu Ende. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis bald.